schön, mein Vater.
Danke schön, danke schön.
Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Ich nehme an, dass wir alle schon die Gegenwart Gottes verspüren und dass wir merken, dass der Herr zu unseren Herzen spricht. Dass wir Gottes Wort nicht nur mit den Ohren hören, sondern tatsächlich in uns aufnehmen und zu uns reden lassen, es glauben. Denn in dem Moment, wo wir es glauben, wird es uns geoffenbart. Denn nur dann kann Gott mit uns reden. Nur ganz kurz, wir heißen alle sehr herzlich willkommen. Ich habe bereits Anrufe gehabt von der Auswirkung des gestrigen Tages. Irgendwo in einem Land war eine größere Gruppe und die einen waren dafür, die anderen dagegen. Und als die Gruppe, die dagegen war, sich versammelt hatte, um zum Generalangriff überzugehen und die Botschaft abzulehnen, trat ein Mann auf und sprach: Ich sage euch, der Zeitpunkt ist gekommen, den Widerstand aufzugeben. Wir sind in der Endzeit. Lasst uns glauben, was Gott getan hat. Und ein herrlicher Sieg, ein wirklich wunderbarer Sieg, den Gott aus Gnaden geschenkt hat. Viele haben mitgehört, auch diesbezüglich waren Anrufe. Wir freuen uns einfach, dass es so geworden ist, dass Menschen mithören und miterleben können. Bruder Manfred aus Santiago hat angerufen und sagte: Bruder Frank, wir sind überwältigt zu hören, was Gott uns allen zu sagen hat. Überall wird gehört und geglaubt. Fühlt euch einfach wohl in unserer Mitte. Und wir möchten auch, wie ich es im Gebetsraum ausgedrückt habe, dass der Herr sich heute ein wenig Zeit für uns nimmt, dass er heute wirklich in unserer Mitte ist und mit uns reden kann. Wir kommen ja von nah und fern, von weit und breit. Man muss es nicht jedes Mal erwähnen, aber wir haben tatsächlich Besuch aus ganz Europa, aus verschiedenen Ländern Afrikas. Das Volk des Herrn strömt zusammen, um das Wort der Stunde, das Wort der Verheißung, das geoffenbarte, lebendige Wort zu hören, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir freuen uns auch besonders, dass Bruder Wahlström aus Kopenhagen heute hier sein kann. Gott segne dich, wo immer er Platz genommen haben mag, sicher auf der Empore. Gott segne alle Brüder. Ich könnte wieder anfangen, von links nach rechts die Länder aufzuführen, aus denen wir versammelt sind. Doch ich kann nur einfach sagen, dies ist der Tag, den der Herr für uns gemacht hat. Dies ist die Zeit der gnädigen Heimsuchung unseres Gottes. Dies ist die Zeit der Vollendung des Erlösungswerkes, der Herausrufung der Braut. Und wie wir aus den Worten gehört haben, sei es 1. Korinther 15, alles geschah gemäß der Schrift, das Leiden, das Sterben, die Auferstehung unseres Herrn, seine Himmelfahrt, alles geschah, wie die Schrift vorausgesagt hat. Dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes, wie in der Schrift steht. Und dann kann man dazu getrost Johannes 7, 37, 38 lesen von der Ausgießung des Geistes, die er dann stattgefunden hat in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel. Heute schreibt Gott ein neues Kapitel der Apostelgeschichte. Es ist das einzige Buch in der Bibel mit seinen 28 Kapiteln, das keinen Schluss hat. Alle anderen Briefe haben eine Einleitung, sie haben eine Ausleitung, sie haben einen Anfang, sie haben dann die Grüße und den Abschluss. Die Apostelgeschichte begann mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und sie wird enden mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Fühlt euch zu Hause. Heute möchte ich auch unsere teure Schwester Lotte Lisicki erwähnen. Sie ist vor einer Woche 96 geworden und ist in jeder Versammlung in Zürich und in jeder Versammlung in Krefeld. Steht doch mal auf, irgendwo musst du ja, ja, stellt euch vor, 96 und sie ist an jedem letzten Wochenende in Zürich, an jedem ersten Wochenende hier. Was wird mit denen geschehen, die hier irgendwo in der Nähe wohnen und nicht daran denken, zu kommen, um Gottes Wort zu hören? Gott hat einen Hunger gesandt, wie er es verheißen hat. Und Bruder Brenim hat tatsächlich am 28. November 1963 Folgendes gesagt. 28. November 1963 mit Bezug auf die Predigten, die er dort gehalten und die dann in anderen Sprachen übersetzt wurden oder werden sollten. Der Tonbanddienst ist weltweit, ist überall. Ich glaube, es ist die Art, in der die Botschaft in alle Welt, in alle Länder getragen wird. Dort wird sie auch übersetzt. In Deutschland empfangen sie die Tonbänder. Sie kommen zusammen, oft Hunderte von Menschen, haben den Kopfhörer in den Ohren und lassen die Predigten ablaufen. So wie ich hier predige, steht der Prediger dort und übersetzt alles genau in die Sprache und das vor Hunderten. So werden auch Hunderte gerettet und geheilt. Die Tonbänder gehen in alle Welt in englischer Sprache und werden dann in viele andere Sprachen, sogar Stammessprachen, übersetzt und das in der ganzen Welt. Wir hören von ihnen durch Briefe. Wir freuen uns einfach darüber, dass schon 1963 Bruder Brenim wusste, ich war ja mit ihm zusammen im Dezember 62. Wir sprachen darüber, wie Gott wirkt und was getan wird und dass er dann Zeit fand. Und ihr alle erinnert euch, wie oft wir seit Anfang der 60er Jahre mit dem Kopfhörer das Wort des Herrn gehört und übersetzt haben. Wir sind einfach froh, dass Gott alles so führt. Und stellt euch vor, gestern, nachdem ich ja kurz erwähnt habe, dass Bruder Brenim den Seemann in Weiß gesehen hat und den anderen in Dunkel, Was soll ich euch sagen? Ein Bruder geht zum Internet und holt heute in aller Frühe ein Bild von den beiden Seemännern heraus. Heute im Internet der eine Seemann und der andere Seemann. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das Zufall? War das je vorher auf Erden? Der eine Seemann mit vorne, wie das durch tausende von Jahren war. Und der andere holt auch aus und sät hinter ihm her. Brüder und Schwestern, wir leben in der Zeit, in der sich biblische Prophetie, aber auch biblische Verheißungen erfüllen. Wir spielen weder mit Gott, noch mit Gottes Wort, noch mit eurer Zeit. Wir haben eine göttliche Botschaft empfangen und diese Botschaft müssen wir tragen und weitergeben. Wer ein Ohr hat, der möge hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Wir haben dann, darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, von Hiroshima und Nagasaki in diesen Tagen ja genug gelesen, genug gehört. Hier ist das ganze Team abgebildet, das damals die Bomben geworfen hat. Und wenn wir daran denken, wenn wirklich die letzten Gerichte kommen und die Welt in Flammen stehen wird, wie im 2. Petrus im 3. Kapitel in Vers 10 geschrieben steht, kommen aber wird der Tag des Herrn, der wird brennen wie ein Ofen. Wenn alles zu Schwefel wird und wenn alles in Flammen steht, aber ehe das geschieht, ehe die Erde gereinigt wird vor Beginn der Königsherrschaft unseres Herrn, wird die Gemeinde hinweggenommen, um das Hochzeitsmahl zu feiern. Wir schauen uns die Sache von oben an. In jedem Fall wird alles so geschehen, wie Gott es in seinem Worte vorausgesagt hat. Und dass nun auch die letzten noch ausstehenden Dinge nahegerückt sind, spüren wir besonders am Volke Israel. Keine Nation auf Erden geht durch so viele Prüfungen, durch so viele Nöte, ist so missverstanden wie das Volk Israel. Und zurückzuführen auf den einen Tag, auf die eine Zeitspanne, als unser Herr zu den Seinen kam und die Seinen ihn nicht aufgenommen haben, und er auf den Ölberg ging und über Jerusalem schaute und bitterlich weinte und ausgerufen hat, oh, dass du an diesem deinem Tage erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, doch es ist deinen Augen verborgen. Brüder und Schwestern, wohl uns, wenn Gott uns die Augen geöffnet hat für seine gnädige Heimsuchung in dieser Zeit. Unter Milliarden und Millionen sind es wenige, aber sie sind da in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Bruder Russ hat das Wort von der Liebe gelesen. In Johannes 13, Vers 34 steht, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und dann kommt die Begründung und das Resultat dieser göttlichen Liebe im und unter dem Volke Gottes, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Man könnte zu 1. Korinther 13 gehen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Liebe ereifert sich nicht. Brüder und Schwestern, wenn der Moment kommen könnte, wo wir nichts über jemanden sagen, dass wir nicht in seiner Gegenwart oder in der Gegenwart Gottes sagen könnten, dass wir einfach auch unsere Zunge im Zaume halten und wirklich die Liebe Gottes in der Tat ausleben und in der Wahrheit. Dann haben wir das Wort aus dem Judasbrief gelesen und wie ihr gemerkt habt, es schließt sich an das an, was wir gestern betrachtet haben aus dem Alten und Neuen Testament, in der Ermahnung, in dem Aufruf, für den Glauben zu kämpfen, für den Glauben, wie die Schrift sagt, für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist, wie wir es in Vers 3 mitgelesen haben, steht direkt im nächsten Vers. Es haben sich nämlich gewisse Leute nebenbei eingeschlichen, die schon längst für folgendes Verdammungsurteil aufgeschrieben sind. Wenn sie woanders bleiben würden, dann wäre es ja nicht so schlimm. Dann könnte kein Schaden angerichtet werden. Sie sind nicht von Gott gesetzt, haben sich eingeschlichen. Und wer dann weiterliest und zu Vers 11 und 12 kommt, hier wird der Weg Kains erwähnt, hier wird die Verirrung Biljams erwähnt, hier wird die Auflehnung Koras erwähnt in Vers 11 und dann in Vers 12. Dies sind die Leute, die bei euren Liebesmahlen als Schmutzflecken ohne Scheu mitspeisen oder schmausen. Tja, eigenartig, sind zu Liebesmahlen gekommen, haben mitgegessen und mitgetrunken mit innerer Auflehnung. Was hat es ihnen genutzt? Nur dann, wenn Gott zu seinem Recht mit uns kommen und wir mit Christus gestorben sind und nicht mehr selber und uns leben, sondern für Christus gemäß dem Worte Gottes leben können, nur dann hat sich das Hören des Wortes gelohnt, wenn die Auswirkung des Wortes in unserem Leben tatsächlich zu hören und zu sehen ist. Es sind einige Bibelstellen. Die erste aus dem Johannesevangelium, dem 10. Kapitel. Die meisten lesen nur immer einen halben Vers, und zwar: meine Schafe hören meine Stimme. Lasst mich in Johannes 10 den 4. Vers lesen. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Und die Schafe folgen ihm. Sie gehen nicht mehr eigene Wege, sie folgen ihm. Sie glauben, was er in seinem Worte gesagt hat. Unglaube ist Abfall von Gott. Und wir haben es gestern betrachtet und wir gehen zum Hebräerbrief, dem 3. Kapitel. Hier wird es uns in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Hebräer, 3. Kapitel, zunächst Vers 7 und den ersten Teil von Vers 8. Deshalb gilt uns das Wort des Heiligen Geistes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute geht es nicht um die Verhärtung bei Meriba. Das war damals. Heute sind wir dran. Heute spricht Gott zu uns. Heute müssen wir auf das eingehen, was der Herr uns in dieser Zeit zu sagen hat. Denn von damals wird hier geschrieben, sie aber erkannten meine Wege nicht. Wer Vers 10 genau lesen möchte, besonders den zweiten Teil, alle gehen sie mit ihrem Herzen irre, sie aber erkannten meine Wege nicht, so dass Gott, der gnädige Gott, der an Mose vorüberzog und ausgerufen hat, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich, der wendet alles, weil sein Volk irregegangen, ihm keinen Glauben geschenkt, Auflehnung in sich aufgenommen hat, und dann schwur er in seinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Was muss das für Gott gewesen sein, dass er einerseits eine Verheißung gibt, ich werde euch mit mächtiger Hand herausführen in das Land, das von Milch und Honig überfließt, in das gesegnete Land auf Erden, dem kein anderes gleicht. Und dann, nach Herausführung, muss er sagen, es geht nicht. Gott kann nichts gegen deinen und meinen Willen tun. Wir müssen unseren Willen in den Willen Gottes legen. Erst dann kann er seinen Weg mit uns haben. Selbst die Feuersäule genügt nicht. Und der geschlagene Felsen genügt auch nicht. Wir müssen im Glauben, in der Nachfolge des Herrn sein. Und dann haben wir Vers 12, die Mahnung, Hebräer 3, Vers 12. Gebt Acht, liebe Brüder, dass sich in keinem von euch ein böses Herz des Unglaubens im Abfall von dem lebendigen Gott zeige. Es hat gar keinen Sinn, nur über den großen Abfall, wie er uns im 2. Thessalonicher, dem 2. Kapitel, beschrieben wird, von dem Menschen der Sünde, von dem Sohn des Verderbens, der sich über alles erhöht, was Gott oder den Gottesdienst betrifft. Das ist eine ganz andere Sache. Das ist der große weltweite Abfall, der dort sozusagen Gestalt annimmt. Gott geht es um dich und um mich. Es geht um die Gemeinde, dass sich in keinem von euch, nämlich in euch, denen das Wort jetzt gilt, das Wort des Heiligen Geistes, heute, so ihr seine Stimme hört, dass sich bei euch das Herz nicht verhärtet, dass der Unglaube nicht hervorkommt, den Abfall nach sich zieht, sondern dass wir Gnade finden. Und im nächsten Vers, in Vers 13, geschrieben steht, dass wir einander ermahnen. Ermahnt euch vielmehr selbst. Wer hat sich schon selbst ermahnt bis zum heutigen Tage? Wir müssen zu uns immer sagen, oh Mensch, gib Acht, dass du auf das hörst, was Gott zu sagen hat. Und dann können wir auch mit anderen darüber sprechen. Brüder und Schwestern, die Sache ist in der Tat so ernst, dass einem Angst und Bange werden könnte. Es geht um Sein oder Nichtsein. Entweder wir sind bereit bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, oder wir werden das Nachsehen haben und an der Türe klopfen, wenn es zu spät sein wird. Noch den Vers aus Hebräer 4, Vers 6. Hebräer 4, Vers 6. Da also das Eingehen einiger in die Ruhe bestehen bleibt, andererseits die, welche zuerst die glückende Botschaft gehört haben oder empfangen haben, infolge ihres Ungehorsams nicht hineingelangt sind. Hier haben wir beides. Wir haben den Unglauben und wir haben den Ungehorsam. Und dann haben wir den Glauben und den Gehorsam. Und Paulus hat im ersten Kapitel an die Römer und im letzten Kapitel an die Römer vom Glaubensgehorsam gesprochen. Und das ist die Zeit für uns, nämlich im Glaubensgehorsam vorwärts zu gehen. Noch kurz einige Bibelstellen, die von dem Sämann sprechen, um uns die Reihenfolge, den Aufbau des Sähens, des Wachstums und der Ernte vor Augen zu führen. Wir haben in Markus, dem 4. Kapitel, den 14. Vers, kurz und bündig eine urgewaltige Aussage: Der Sämann sät das Wort. Punkt. Nicht eine Deutung, er sät das Wort. Nämlich das Wort, das in Ewigkeit bleibt. Und das Wort ist ja der Same. Dann kommen wir direkt zu Vers 23 und den ersten Teil von Vers 24. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir erinnern uns an Offenbarung 2 und 3, wo siebenmal am Ende eines jeden Sinnschreibens gesagt wird, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Der höre was? Der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nämlich das Wort der Verheißung, das Gott offenbart. Und dann haben wir in Vers 24 im ersten Teil den Ausspruch unseres Herrn. Dann fuhr er fort: Seid achtsam auf das, was ihr hört. Gebt Acht. Höret hin. Nehmt es zu Herzen. Wenn ich mit euch rede, das will Gott, der Herr, hier sagen, nehmt es zu Herzen, glaubt es, gebt Acht auf jedes Wort, damit ihr es aufnehmt und glaubt. Wir haben dann in Matthäus, dem 3. Kapitel, den Dienst Johannes des Täufers beschrieben, in welch einer Weise er dem Herrn den Weg gebahnt hat bei dem ersten Kommen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Und er spricht in Matthäus 3, Vers 2 von dem Himmelreich, das nahe herbeigekommen ist, mit dem Aufruf, tut Buße. Dann lesen wir in Vers 3, dieser ist nämlich der Mann, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht. Es ist einfach so wichtig, dass wir von Schrift zu Schrift gehen und die Erfüllung des prophetischen Wortes auch in unserer Zeit biblisch einordnen. Am Anfang des neuen Bundes wurde die gesamte biblische Prophetie des Alten Testaments eingeordnet und deshalb konnte Paulus schreiben, dass Christus, unser Herr und Erlöser, gemäß der Schrift gestorben, gemäß der Schrift begraben, gemäß der Schrift auferstanden ist. Alles gemäß der Schrift, so wie Gott es in seinem Wort vorausgesagt hatte. Dann kommen wir in Matthäus 3 ganz besonders zu dem Kern der göttlichen Botschaft, durch welche beim ersten Kommen Christi der Weg bereitet, Braut und Bräutigam zusammengeführt wurden und Menschen, wie in Lukas 16,16 geschrieben steht, erfahren durften. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an ist das Reich Gottes gepredigt worden. Jetzt haben wir hier ernste Worte, die Johannes besonders an die Schriftgelehrten, an die Pharisäer und Sadduzäer gerichtet hat. Und dann kommt Vers 8. So schafft denn Früchte, die der Buße würdig sind, und lasst euch nicht in den Sinn kommen, bei euch zu sagen oder zu denken, wir haben ja Abraham zum Vater. Bleiben wir hier einen Moment stehen. Wer hat Abraham zum Vater? Die so glauben, wie Abraham geglaubt hat. Die auf den Unsichtbaren sehen, als sehen sie ihn. Die das Wort der Verheißung gehört, geglaubt und aufgenommen haben. Damals haben die Schriftgelehrten gesagt, wir haben Abraham zum Vater. Abraham ist der Vater der wahrhaft Gläubigen. Und das zählt, nur das zählt, nämlich der Gläubigen, die das Wort der Verheißung in sich aufnehmen. Wir haben es alle mitbekommen, ich schreibe es ja in der neuen Broschüre, wenn der Vatikan oder wenn dort eine Bekanntgabe gemacht wird, ja, dann wird gesagt, ich richte meine Botschaft an alle Gläubigen in allen Naturreligionen, in allen Religionen. Ja, alle sind gläubig. An wen sind sie gläubig? An was sind sie gläubig? Brüder und Schwestern, es gibt nur noch eine wahrhaftige Stimme unseres Gottes auf Erden und das ist sein ewig bleibendes Wort. Alles andere sind Deutungen und sind Stimmen, die überhaupt nicht mit dem Wort übereinstimmen. Und deshalb hat hier Johannes den Leuten, besonders den frommen Leuten jener Zeit gesagt, Vers 10, schon ist aber den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt und jeder Baum, der nicht gute Früchte trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht genug, gut genug, ihm die Füße oder die Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und erst danach kommt die Abrechnung bis hin zum Ende. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen, seinen Weizen, Seine Saat, er als das Weizenkorn, ist in die Erde gefallen, ist gestorben, ist hervorgekommen. Wir sind die aufgegangene Saat. Gott hat uns begnadigt, und deshalb wird er nicht einen Weizen, sondern seinen Weizen in seine Scheuer sammeln. Die Spreu aber mit unlöschlichem Feuer verbrennen. Hier sehen wir, wir müssen damit zurückgehen zu Markus, dem 4. Kapitel. Markus, 4. Kapitel von Vers 26. Markus 4 von Vers 26. Er fuhr dann fort: Mit dem Reiche Gottes verhält es sich so, wie mit jemand, der den Samen auf das Land streut und dann schläft und aufsteht in der Nacht und bei Tag, und der Samen sprost und wächst auf, ohne dass er selbst etwas davon weiß. Hier ist der Punkt. Der Lebenskeim ist in dem Samen. Der Sämann hat keinen Einfluss mehr von dem Augenblick der Aussaat. Dann ist der Same und das, was damit geschieht, nicht mehr in seinen Händen. Dann kommt das göttliche Gesetz. Wie wir es gestern gehört haben, alles bringt nach seiner Art hervor. Jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Wenn wir der göttliche Same in dieser Zeit sind, dann ist das göttliche Leben in uns. Und dann ist ein Wachstum zu verzeichnen. Dann ist das Wachstum einfach da, weil es natur- und übernatürlich bedingt ist. So wie im Irdischen der Landwirt nichts dazu beitragen kann. Er legt sich schlafen, er steht auf und schaut nur, wie das Korn, wie der Weizen wächst. Und dann haben wir es gestern ja gehört, die Zeit der Dürre kommt. Die Zeit der Dürre kommt, während das Wachstum dem Schluss zugeht, kommt irgendwann eine Dürre. Aber sogar im Natürlichen kommt dann der Spätregen. Und der Spätregen sorgt dafür, dass die Sonne auf das, was begossen wurde, nämlich schon auf die Ähren kommen und sie zur Reife aus Gnaden bringen kann. Es ist so im Natürlichen und es ist so im Geistlichen. Unser Herr hat die natürlichen Beispiele genommen, um uns das Übernatürliche vor Augen zu führen. Brüder und Schwestern, wenn wir die Saat Gottes sind, das glaube ich. Ich glaube aus Überzeugung, dass wir der göttliche Same in dieser Zeit sind. Ich habe damit die Frage zu verbinden, wenn es nicht diejenigen sind, die Gott und Gottes Wort jetzt glauben, sollen es die sein, die ihre eigenen Wege gehen, ihre eigenen Programme haben, oder dürfen wir es sein, die wir uns in den göttlichen Heilsplan der Endzeit einfügen lassen und das Wort der Stunde, das ausgesät wurde, haben wir aus Gnaden aufgenommen. Wir sind doch nicht irgendeinem Charismatiker nachgelaufen, heute dem, morgen jenem, sondern wir haben das Wort Gottes gehört, frisch geoffenbart vom Throne Gottes. Wir haben die Botschaft der Stunde gehört. Es war eine Aussaat. Und wenn Bruder Brenhem sagt, dass diese Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird, dann ist das eine Aussaat. Eine Aussaat des kostbaren Wortes Gottes. Und Brüder und Schwestern, wir könnten aus 2. Petrus 1 lesen, dass wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen haben, aufgrund der Verheißungen, die Gott uns geschenkt und die wir geglaubt haben, wie Abraham die Verheißung glaubte, die ihm gegeben wurde, so glauben wir die Verheißungen, die uns gegeben wurden. Jetzt hört noch Vers 28 in Markus 4. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst den grünen Halm, dann die Ähren und dann den vollen Weizen in den Ähren. Wenn aber die Frucht es zulässt, legt er sofort die Sichel an und dann wird die Ernte da sein. Also ein Wachstum zwischendurch, eine Dürre, und das ist die Zeit unserer Prüfung. Das ist die Zeit unserer Prüfung. Ich möchte dazu 3, 4 Bibelstellen lesen, um uns vor Augen zu führen, wie Gott mit uns sein kann, wenn wir bereit sind, den ganzen Weg mit ihm zu gehen. Als erstes kommt der Glaubensgehorsam. Und wenn zum Beispiel heute Brüder und Schwestern in unserer Mitte sind, die gläubig geworden sind, dann gilt euch das Wort, wer gläubig geworden ist und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Das ist die Heilige Schrift. Wer hat das Recht, Gottes Wort abzuändern? Wer hat das Recht, eigene Lehren vorzutragen? Das machen schon all die anderen. Das brauchen wir nicht mehr zu tun. Hier an dieser Stätte soll Gottes Wort verkündigt werden. Der ganze Ratschluss unseres Gottes. Hier muss biblisch getauft werden. Und hier müssen biblische Geistestaufen stattfinden. Wir haben in dem Wort aus Matthäus 3 gelesen, dass Johannes mit Wasser getauft hat und dass wir mit Heiligem Geist und Feuer getauft werden sollen. Hiermit ist etwas ganz, ganz Wichtiges verbunden. Gläubige erkennen in der Gegenwart Gottes, dass sie unreine Lippen haben und dass eine Reinigung im tiefsten Inneren ihres Herzens geschehen muss. Lasst mich dazu aus dem Propheten Jesaja lesen. Das Alte Testament ist uns ja gegeben worden zur Belehrung. Jesaja war in der Gegenwart Gottes. Kapitel 6, man könnte von Vers 1 lesen. In Vers 5 steht geschrieben, da rief ich aus, wehe mir, ich bin verloren. Stellt euch vor, ein Prophet, ein Mann Gottes in der Gegenwart Gottes, sieht den Herrn, sieht die himmlische Herrlichkeit, die Heerscharen und ruft aus in der Gegenwart Gottes, ich bin verloren, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volke mit unreinen Lippen. Und nun habe ich den König, den Herrn, der Heerscharen mit meinen Augen gesehen. Brüder und Schwestern, in der direkten Gegenwart Gottes wird sich der Heiligste als unheilig, der Reinste als unrein erkennen. Denn wer kann wohnen in der Gegenwart des heiligen Gottes? Und so sehen wir hier, was damit verbunden wurde. Unreine Lippen und einem Volk von unreinen Lippen. Und dann lesen wir in Vers 6 und 7, da flog aber einer von den Seraphen auf mich zu und hatte in der Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange oben vom Altar genommen hatte. Er berührte mit ihr meinen Mund und sagte, siehe, nachdem diese Kohle deine Lippen berührt hat, ist deine Schuld von dir genommen und deine Sünde getilgt worden. Es war der Moment in der Gegenwart Gottes, das Bekenntnis, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, Brüder und Schwestern, in der Gegenwart Gottes, lass es mich wiederholen, wird keiner die Nase erheben können. Alle werden sich beugen müssen und erkennen, nur Gott ist heilig. Und dann haben wir die Antwort in Vers 8. Darauf hörte ich die Stimme des Allherrn sagen, wen soll ich senden und wer wird unser Bote sein? Hier haben wir wieder das Wort unser in 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 26, 1. Mose 3, wiederum, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Und dann in Kapitel 11, Vers 7. Und hier sehen wir ganz genau, der Herr ist auf dem Thron umgeben von allen himmlischen Heerscharen. Und immer haben sie ihn umgeben. Und zu ihnen kommt er sagen, wer wird unser Bote sein? Aber er hat nicht gesagt, wen sollen wir senden, sondern wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Die Sendung spricht Gott allein aus. Und wer nachlesen möchte über die Gesetzgebung, Paulus schreibt, das Gesetz ist uns durch Engel verordnet worden. Nachzulesen im Hebräer, nachzulesen in der Apostelgeschichte. Und wenn man genau nachliest, dann war es der Engel des Bundes, Gott der Herr selber, umgeben von himmlischen Heerscharen, der Mose das Gesetz und die Gebote gegeben hat. Aber Gottes Wort ist mit Absicht so geschrieben, dass es missverstanden werden kann, weil es nur durch Offenbarung zugänglich ist. Nur durch Offenbarung haben wir den Zugang. Stellt euch vor, es wäre, wie wir schon einige Male betont haben, in Matthäus 28 direkt gesagt worden, als von dem Namen die Rede war, dass dieser Name Herr Jesus Christus ist, dann wüssten es alle und alle würden dann entsprechend taufen. Es musste geoffenbart werden. Alle Geheimnisse Gottes, alle Geheimnisse Gottes müssen geoffenbart werden, sonst wissen wir und kennen sie nicht. Also, Hier haben wir das Muster. Zu Pfingsten kam Feuer, um die Lippen zu berühren, um die Zunge zu berühren. Denn nun sollten die großen Taten Gottes verkündigt werden. Aber doch bitte nicht mit der alten Zunge, sondern mit der Zunge, die berührt wurde vom Feuer Gottes, die geläutert wurde, um dann die Worte Gottes entsprechend unter der Salbung des Heiligen Geistes verkündigen zu können. Und das ist im Grunde genommen das, worum es heute wieder geht. Nicht nur der Regen. Der Regen ist wichtig. Noch wichtiger ist die Saat. Noch wichtiger ist der Weizen, die göttliche Saat, die ausgesät wird, ausgesät wurde. Denn das haben wir in Hebräer 6 doch alle deutlich mitgelesen und können es noch einmal nachsehen. All der Regen nützt nichts, wenn die Erde Dornen und Disteln hervorbringt. Die Erde muss ein Weizenfeld hervorbringen. Durch den Regen des Segens, der aus Gnaden über die Gemeinde am Ende kommt. Und Brüder und Schwestern, ihr alle wisst, dass ich wirklich der Geringste unter allen bin, die je gewürdigt worden sind, das Wort unseres Gottes zu verkündigen. Ich glaube nicht, wenn Gott irgendjemand hätte finden können, der geeignet wäre, ich war es auch nicht, aber er hat trotzdem so entschieden. Ich, Bruder Frank, habe das Weizenfeld nicht im Wachstum gesehen. Ich habe es in der Vollendung, in der vollen Reife, in der vollen Überreife gesehen, wo alle Ähren aber so gebeugt runterhingen und wo das gesamte Weizenfeld schon von der Sonne versenkt war, wo die Oberfläche, wo die Spreu, die den Weizen hält, schon ein wenig versenkt war von der Hitze der Sonne. Warum sage ich das jetzt? Weil wir nach all dem Wachstum irgendwann vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, zur vollen Mannesreife in Christo hervorkommen müssen, als die wahre Gemeinde des lebendigen Gottes. Als Bruder Brenhim die Gemeinde sah, war sie noch im Wachstum. Alles hing das Haupt herunter. Aber dann kam ja der Regen des Segens. Und ich bin froh, dass ich das Weizenfeld nach der Dürre, nach der Erholung gesehen habe, nachdem das göttliche Leben wieder neu hervorkam und bis in den vollen Weizen in der Ehre vorgedrungen war. Und glaubt es mir, ich bin ja aus der Landwirtschaft geboren und groß geworden. Ich weiß, wie ein Weizenfeld aussieht. Aber sowas habe ich in Natur nicht gesehen. Einfach so gewaltig. Und hier ist der Punkt. Nicht ein einziger Distel. Und das fiel mir auf, als ich das Weizenfeld sah. Nicht ein einziges Unkraut. Ich schaute an den Rand. Ich schaute über die ganze Fläche. Nicht ein einziges Unkraut, nicht ein einziger Distel, weder bei der Umrandung oder in der gesamten Fläche. Ich könnte zu euch das Wort aus Matthäus 13 lesen, dass der Herr seine Engel senden wird, um alle, die ein Ärgernis sind, aus seinem Reiche herauszunehmen. In der letzten Runde wird Gott seinen Weg ohne Unterbrechung haben, wenn wir aus Gnaden zur Vollendung geführt werden. Jetzt haben wir noch die Aussaatzeit überall in allen Völkern und Sprachen wird noch gesät. Jetzt geht noch Jesaja 42 in Erfüllung und die Schriftstellen, die damit verbunden sind. Insgesamt gesehen wird uns das Volk Gottes hier gezeigt. Jesaja 42, wir könnten mehrere Verse lesen, nur Vers 22 und 23. Aber trotzdem, Jesaja 42, 22, aber trotzdem ist es ein geplündertes, ein ausgeraubtes Volk, allesamt gefangen gesetzt, in Löchern, in Gefängnissen versteckt gehalten, zur Beute geworden, ohne dass jemand sie rettete, der Plünderung preisgegeben, ohne dass jemand sagte, gib wieder heraus. So, und danach steht ein ganz kurzer Satz, wer unter euch vernimmt dies, wer merkt darauf und beherzigt es für die Zukunft? Hier haben wir zwei Abschnitte. Den Abschnitt der Vergangenheit und den Abschnitt der Zukunft. Wer beherzigt das, was Gott tut, wenn die Gefängnisse sich öffnen, wenn die Menschen von dort, wo sie festgehalten werden, in allen Denominationen, in allen Glaubensbekenntnissen, wenn sie lang genug zur Beute geworden sind und erkennen, dass sie nur ausgenommen werden und an der Wahrheit vorbeigeführt, und dann hören sie den Ruf, ihr mein Volk, kommet heraus, rühret nichts Unreines an, dann will ich euch aufnehmen und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein und dann will ich euer Gott sein. Wer merkt darauf, wer beherzigt es für die Zukunft? Brüder und Schwestern, wenn wir nur wüssten, was Gott in der Vergangenheit getan hat, wären wir das erbärmlichste Volk, das es auf Erden gibt. Aus der Vergangenheit lernen wir für die Gegenwart. Aus der Gegenwart schauen wir in die Zukunft und wissen, er, der begonnen hat, er wird's vollenden. Auf dem Tag seiner Wiederkunft, auf dem Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Und so werden die Gefangenen frei. Noch das Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 58, um uns die göttliche Bestimmung der Verkündigung des Wortes und des Aufbaus der Gemeinde in der Endzeit zu zeigen. Jesaja 58, Vers 12. Und die Deinen sollen die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen, die Grundmauern vieler früherer Geschlechter wirst du wieder aufrichten. Halleluja! Preis und Ehre sei dem lebendigen Gott. Die Worte der Weissagung der Schrift müssen in Erfüllung gehen. Gott wird nichts von allem zurücknehmen, was er in seinem Worte gesagt hat. Die Heilige Schrift sagt, wenn er einen Plan gefasst hat, wer kann ihn vereiteln? Er spricht und es geschieht. Also, die Grundmauern vieler früherer Geschlechter wirst du wieder aufbauen. Und man wird dich den Vermaurer von Rissen nennen, den Wiederhersteller bewohnter Straßen. Das ist so, spricht der Herr in seinem Wort. Oh, wie dankbar können wir sein. Wir haben das prophetische Wort, das Wort der Apostel. Wir haben das Alte und das Neue Testament. Wir haben tatsächlich eine Gesamtorientierung, wie sie dem Volke Gottes seit Menschengedenken nicht kundgetan worden ist. Aber dadurch, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo wir all diese Dinge wissen müssen, um Anteil daran zu bekommen, und lasst es mich sagen, Brüder und Schwestern, werte Freunde, alle eigenen Programme, auch mit und für Israel, mit und für die Gemeinde, werden keinen Nutzen bringen. Gott hat es sich vorbehalten, mit seiner Gemeinde selber den Abschluss zu machen. Er hat sich vorbehalten, vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn einen Propheten zu senden, um alles wieder in den rechten Stand zurückzubringen, um die alten Mauern, um das alte Fundament freizulegen, neu aufzubauen, was durch all die früheren Geschlechter umgeworfen, erweitert und so weiter wurde. Merken wir nicht, dass alle gebaut haben, aber alle haben auf ihrem eigenen Grunde gebaut. Und Paulus sagt, ich habe den Grund bei euch gelegt. Und das ist Jesus Christus, unser Herr, gegründet auf dem, was Gott durch Apostel und Propheten gesagt hat. Also zurück zum Anfang, zurück zu den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Gemeinsam harren wir im Glauben aus. Und Brüder und Schwestern, wir sind uns dessen bewusst, dass die wahrhaft Gläubige durch die größten Prüfungen und Schwierigkeiten im Leben zu gehen hatten. Bei allen anderen mag es wie auf Rosen gebettet aussehen, und man erfährt selten, wie es um sie steht und mit ihnen geht. Aber unter den Gläubigen ist ein Seufzen nicht gegeneinander, sondern unter der Last. Wir möchten überkleidet werden, wir möchten verwandelt werden, wir möchten aus dieser Welt, in die wir gar nicht hineingehören, hinausgenommen werden. Ihr wisst ja, die Welt wird daran irre, dass von Gott gesprochen und dass so viel Ungerechtigkeit auf Erden geschieht. Auch in unserer Zeit, all der Terror, der Friede ist doch von der Erde genommen worden, wie geschrieben steht. Und deshalb wird der Friedensprozess mit Macht fortgesetzt werden, damit 1. Thessalonicher, 5. Kapitel in Erfüllung geht, wenn man sagen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann kommt das Verderben über diese Welt, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Wir haben alle sehr, sehr gut begriffen, ob es ein Mr. Putin ist, der nach Jerusalem fliegt, ob es eine Mrs. Rice ist oder wer immer es ist, das stört die Menschheit überhaupt nicht. Alle haben begriffen, dass es nur eine Stimme auf Erden gibt, auf die die ganze Menschheit hört, in allen Religionen, in allen Kulturen. Und das ist die Stimme, die aus Rom kommt. Was Bush zu sagen hat, interessiert doch keinen mehr. Und was unsere Politiker sagen, auch nicht. Es gibt nur eine Stimme, die Gewicht hat. Nur einen Mann, der Weltgewicht hat. Und das ist eben Rom. Wir alle wissen es. Es ist der Vatikan, der mit 175 Ländern auf Erden diplomatische Beziehungen hat, der überall die Ambassadeure, die Nuntius genannt werden, in allen Völkern der Erde hat, vielleicht bis auf 5 Bananenrepubliken. Sonst hat der Vatikan überall seine Vertreter und er kann überall Weltpolitik machen, ohne dass die Menschen es merken. Und es geht tatsächlich alles darauf hinaus, dass alle Politiker ihr Ansehen eingebüßt haben von den 48 Nationen des Islam. Verachten doch alle den Mr. Bush und Mr. Blair. Und dann nehmen wir die anderen, die verachten wieder den oder jenen. Aber alle schauen und alle hören. Und die Juden haben es für übel genommen, dass sie nicht Erwähnung fanden und denken, naja, was soll es? Alles dazu angetan, um die Endzeitprophetie zum Erfolg zu bringen, um alles in die Hände zu legen, damit Daniel 9, 27 erfüllt werde, dass der Bund geschlossen wird. Das steht mit vielen, nicht nur mit Israel, sondern mit den Palästinensern. Auch da muss man genau auf die Worte achten. Der Bund ist nicht zwischen zwei, der Bund ist zwischen einem und mehreren. Es lohnt sich, Brüder und Schwestern, es lohnt sich, Gottes Wort genau zu lesen und dann zu beachten, wie die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich kann nur sagen, gelobt sei Gott der Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben Gnade vor ihm gefunden, sein Wort zu hören und in allen Bereichen der Erfüllung zu folgen, nicht mehr zu deuten, sondern nur festzustellen, das geschieht jetzt vor unseren Augen. Und wieder würde unser Herr, wie in Matthäus 24, Vers 33, wie in Markus 13, wie in Lukas 21, wieder würde er sagen, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Brüder und Schwestern, bleiben wir nüchtern, jeden Tag auf der Arbeit, im Familienleben. Vielleicht sollte das noch Erwähnung finden. Es sind tatsächlich Brüder und Schwestern in unserer Mitte, die Not leiden, weil sie noch alleinstehend sind. Sind zu mir gekommen, haben gesagt, Bruder Frank, kannst du beten? Es sind die verschiedensten Nöte, auch unter uns. Krankheitsnöte, Nöte der Einsamkeit, Nöte verschiedener Art. Und wir tun nicht so, als wäre alles schon in Ordnung. Aber wir schauen im Glauben zu dem auf, der uns mit einer heiligen Berufung berufen und vor Grundlegung auserwählt hat. Glaubt doch heute einfach, was Gottes Wort uns sagt, dass unsere Gebete Erhörung gefunden haben, dass Gott der Herr heute rettet und heilt, dass wirklich niemand von hier geht, ohne die Antwort mitzunehmen. Und alle, die sich bekehrt haben, ihr Lieben, die im Herrn geweiht haben, wir können nach dieser Andacht eine biblische Taufe haben und somit können die Letzten noch die Gerechtigkeit Gottes erfüllen, wie unser Herr und Erlöser damals sagte, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Möge es geschehen, dass das Feuer Gottes unsere Lippen berührt und der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt, dass dann, wenn das Herz voll ist, der Mund übergehen kann und dass in allen Dingen Gott, unser Herr, gelobt und gepriesen und verherrlicht wird. Wie Bruder Brenim gesagt hat, was durch den Erlöser geschah, wird durch die Erlösten geschehen. Wir alle, um es noch einmal zu erwähnen, warten auf die Erquickung. Wir alle warten und wir warten nicht vergeblich. Gott hat's verheißen, ich werde meinen Geist auf dürres Erdreich ausgießen. Jesaja Kapitel 44 und andere Bibelstellen, so ist es uns verheißen worden. Auch in Jesaja 28, dass die Zeit der Erquickung kommen würde, wie in Apostelgeschichte 3 von Vers 19 aus dem Munde des Petrus verkündigt worden ist. Und wir leben in der Zeit und dürfen das alles sehen und alles miterleben. Brüder und Schwestern, keiner von euch braucht sich zu beklagen und vielleicht den Satz über die Lippen zu bringen, ach, hätte ich doch damals auf Erden sein können. Brüder und Schwestern, wann wir auf Erden sind, bestimmt ein anderer. Wichtig ist, dass wir zu der Zeit, wo wir auf Erden sind, erkennen, was Gott gegenwärtig tut und nicht daran vorbeigehen. Manche hätten gern in der Zeit der Reformation oder danach gelebt. Ich möchte heute leben. Ich möchte heute leben. Um das noch zum Abschluss zu sagen, einige Brüder fragen mich, wie es mit Matthäus 25 steht, mit den klugen Jungfrauen, und andere fragen, was geht dem voraus, und kommen dann auf Matthäus 24 von Vers 45. Und was mir vor einigen Tagen aufgefallen ist, dürfte es sein, dass zweimal das gleiche Wort gebraucht wird. Einmal in Verbindung, wer ist der treue und kluge Knecht, das Wort kluge Knecht, und dann die Überleitung zu den klugen Jungfrauen, die bei dem Kommen des Bräutigams bereit sein werden. Beide Male das Schlüsselwort klug. Beide Male. Und ich sage euch, die klugen Jungfrauen hören und nehmen das geoffenbarte Wort auf und an. Und das beweist, dass sie nicht töricht sind, nicht töricht, um an dem vorbeizugehen, was Gott für diese Zeit verheißen hat und gegenwärtig tut. Gott hat seinen Weg und jedes Wort hat seinen Platz und jede Verheißung hat ihre Erfüllung. Und wir dürfen aus Gnaden Anteil daran haben. Ihr, die heute hier seid und alle in aller Welt, in ganz Europa, auf dem ganzen Erdkreis, glaubet, wie die Schrift gesagt hat, glaubet alle Verheißungen, jedes Wort. Und Gott hat euch die Garantie gegeben, an der Erfüllung teilzuhaben, so ihr glaubt, was er gesagt hat. Glaube gibt Siegeskraft, auch dir und mir, Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Bitte schaut nicht länger auf das, was um euch ist. Auch Abraham musste von sich und von den Umständen wegsehen, auf den schauen, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns feststehen im Glauben, verankert im Worte Gottes, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen und die Neubelebung einsetzt und die volle Reife des Weizens da ist und die Ernte in die himmlischen Scheuer eingebracht werden kann. Unserem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem lebendigen Gott, unserem Vater im Himmel, sei Dank gebracht durch Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung durch sein Blut, die Versöhnung mit Gott. Bitte vergesst diesen Satz nie. Satan kennt keine Gnade. Satan kennt keine Versöhnung. Satan kennt keine Vergebung. Vergebung und Versöhnung sind ihm fremd. Er ist genau das Gegenteil. Aber wer mit Gott versöhnt ist, ist versöhnt miteinander. Und alle, die eine Versöhnung ausschlagen, sind unter dem Einfluss des Bösen. Alle, die Vergebung ablehnen, haben sie persönlich noch nicht empfangen. Was wir von Gott empfangen haben, das können wir weitergeben. Und das mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. O, der allmächtige Gott, sei hochgelobt, sei hochgepriesen für die geistliche Orientierung, die wir in diesem heiligen Worte haben. Noch einmal, hört dies, ihr Völker alle, und besonders du Volk Gottes, in allen Sprachen, in allen Nationen, auf der ganzen Erde. Gott, der Herr, vollendet sein Werk mit seiner Gemeinde in diesen Tagen. Und wir dürfen aus Gnaden Anteil daran haben. Gelobt und gepriesen sei Gott der Herr. In Jesu heiligem Namen. Amen. Lass uns aufstehen und ohne Verzug gemeinsam Gott dem Herrn danken. Bruder Russ, kommst du vielleicht zu danken? Halleluja. Oh mein Gott. Oh
himmlischer Vater.
Mein Gott.
Wir danken dir.
Stimmt alle ein.
Aus der Tiefe unserer Herzen.
Oh,
für dein teures und heiliges Wort. Auch in dieser Morgenstunde hast du zu uns geredet, Herr. Und sollten wir deinen Namen nicht erheben und deinen Namen preisen. Denn du hast Großes an uns allen getan, Herr. Auch heute Morgen, Herr, wir alleine mit dir beruhen, die Ehre, der Preis und die Anbetung. Halleluja. Dein Wort ist wahr, Herr. Dein Wort ist klar, O Herr. Dank und Preis und Ehre, Lob und Anbetung sei deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Halleluja. Halleluja.
Mit deinem Sohn.
Halleluja. Amen. singen, dies ist der Tag.
Halleluja.
Dies ist der Tag.
Halleluja.
Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Den der Herr gemacht. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasse uns froh und dankbar sein. Lasse das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr Ja, glauben wir das alle, dass dies der Tag ist?
Amen.
Ich denke, wir glauben es von ganzem Herzen. Wir sehen ja dein Wirken, wir sehen deine Gnade und Treue zu den Seinen in dieser letzten Zeit. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Nun, wir freuen uns, dass ihr alle gekommen wart und der Herr möge mit euch sein, auch auf den Heimweg. Und dann, bis wir uns alle wiedersehen, und so möge, ja, wegen Taufe noch, ist jemand da, der sich taufen lassen möchte, der müsste jetzt nach vorne kommen, wenn jemand da ist.
Eins, zwei. Eins, zwei. Bitte? Ja.
Kommt nach vorne, wer sich taufen lassen möchte, damit wir das genau sehen, ob Leute da sind oder nicht.
Ja. Und unserem Bruder, der nach Santiago fliegt, heute Nachmittag, dir wünschen wir Gottes Segen, geliebter Bruder.
Amen.
Und der segne dich und segne all unsere Brüder und all unsere Schwestern überall. Im Fundo, in Santiago, in Litral, überall. Ach schön, Gott segne euch. Gott segne euch. Kommt etwas näher. Ist noch jemand, der getauft werden möchte? Aha. Zum Übersetzen? Spricht ihr Deutsch? Nein. Welche Sprache?
Englisch und Slowakisch.
Englisch und Slowakisch. Schön. Wer kommt noch? Wer möchte sich noch taufen lassen? Na, ihr beiden? Spricht ihr Deutsch? Bitte? Ein bisschen?
Ja.
Bitte?
Sie spricht Deutsch.
Deutsch. Tja, tja. Es ist die Not groß. Jetzt ist die Not groß. Aber die kommen neu hinzu. Was soll man machen? Wir können die Schwestern ja nicht nach Hause schicken, dass sie sich ein Gewand anziehen. Seid ihr frischgläubig? Ja? Neugläubig? Glaubt ihr von ganzem Herzen an Jesus Christus? Ja, die Schwester legt ihre Hand auf das Herz, um zu zeigen, dass sie von Herzen glaubt. Sehr schön. Das nächste Mal kommt ihr in Frauenkleidung, überlässt die Hosen den Männern. Das sieht dann besser aus und ist biblisch dann auch richtig geordnet. Ich brauche also keine Angst zu haben. Seid ihr bereit, den Weg mit Gott ganz zu gehen? Auch was das Äußere betrifft, damit das Innere mit dem Äußeren und das Äußere mit dem Inneren übereinstimmt? Ja, vor dem Herrn, ein Ja, dann sei euer Ja ein Ja, gelobt und gepriesen. Und ihr, you speak what language? Slowakin. Ihr habt sicher genug verstanden. Und ihr habt auch alles verstanden?
I will translate for him.
You will translate,
yes.
But from English into, yes. Welcome, you all dedicated your life to the Lord. Young man, you also? Yes, amen. You also? And sister, you also? Yes. Und ihr beiden habt auch euer Leben dem Herrn geweiht? Sehr schön. Geliebter Bruder, du auch? Bitte? Bitte? Oh, English. You also dedicated your life to the Lord? Amen. You have your experience of salvation with the Lord, God bless you, and you promise to be faithful to Him right to the end. Ach, wie schön, dass wir aus allen Sprachen, aus allen Völkern, ja, Am liebsten hätte ich die Sänger noch gebeten zu singen. Sie kommen von Ost und West. Oder wir singen einfach nur gemeinsam.
Ja, natürlich.
Eine einzige Strophe.
Ja.
Ist es, Bruder Ross, ist es hier drin?
Es ist hier drin, ja.
Und direkt nach dem Gebet geht ihr zu dem Nebengebäude schön runter am Taufbecken und da sind Umkleideräume. Directly right there, right there.
316 im kleinen Büchlein.
360?
Ja, 16.
16. 316. Nur eine Strophe.
Ja. Sie kommen von Ost und West. Sie kommen von Süd und Nord. Sie werden mein Mann im himmlischen Sand und hören des Heilands Wort. Ein Antlitz voll, sie trinken doch ziemlich kalt, singen Jubellieder doch in alle Ewigkeit. Sie kommen von solcher Flut, sie kommen von Dorken fangen. Sie kommen von Berg, sie kommen von Tal, zum Ort, wo die Seele ruht. Sie tragen das Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Blut erkauft am harten Kreuzeschein.
Dann geben wir